Ihr Lieben, das Ziel der heutigen Predigt ist in gewisser Weise widersprüchlich. Also seid gewarnt. Wenn ihr mir folgt in dem, was ich heute predige, dann wird das dazu führen, dass ihr meine Worte mehr hinterfragt. Okay? Also wenn ihr mir folgt, werdet ihr mich mehr hinterfragen. Denn wenngleich es sehr hilfreich sein kann, von Bibellehrern, von Predigern, von Bibelauslegern zu hören, sollte man ihnen nicht blind folgen. Denn sie können sich täuschen oder sie können sogar verführen. Von daher sollten Bibellehrer immer vor allem eins tun, uns helfen, Gottes Wort besser zu verstehen, sodass wir mehr in Gottes Wort schauen und nicht nur auf Prediger hören. In unserem heutigen Predigttext geht es um einen ganz wichtigen Bereich der Theologie, in dem wir alle mehr Verständnis brauchen. Die sogenannte Christologie, die Lehre von Jesus Christus. Wer jetzt denkt, auweia, das wird eine theologische Predigt, das ist ja nur was für Spezialisten. Nein, Theologie ist für uns alle. Wirklich zu erkennen, wirklich zu verstehen, wer Jesus Christus ist, ist von grundlegender und wirklich alles entscheidender Bedeutung für dein Leben. Denn nur wenn du den biblischen Jesus Christus wirklich kennst und im Glauben ergreifst, findest du Rettung und alles, was du für dieses Leben und für die Ewigkeit brauchst. Und so möchte ich mit uns den Bibeltext anschauen, der in unserer Serie durch das Johannesevangelium dran ist, Johannes 7, die Verse 40 bis 52. Und ich lese uns diesen Text einmal in Gänze. Johannes 7, beginnend in Vers 40. Einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, und das waren die Worte, die Jesus gerade gesprochen hat, und nicht seine Einladung, kommt zu mir, die ihr dürstet. Ich will euch zu trinken geben, ich will euch füllen, und zwar nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist. Einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen, dieser, also Jesus, ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, er ist der Christus. Wieder andere sprachen, soll der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen? So entstand eine Zwietracht im Volk. Es wollten aber einige ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Die Knechte kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern und die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Da antworteten ihnen die Pharisäer, habt ihr euch auch verführen lassen? Glaubt denn einer von den Oberen oder den Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist es. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war, richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Soweit unser Bibeltext für heute und ich möchte mit uns beten und Gott bitten, dass er uns durch seinen Geist hilft, seinen Sohn immer mehr zu erkennen. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Wir beten durch Jesus Christus, deinen Sohn, den du zu uns gesandt hast und der uns nun vertritt vor deinem Thron. Und wir beten, dass du uns die Augen öffnest, ja die Augen unserer Herzen öffnest, sodass wir Jesus Christus klarer sehen. Dass wir seine Worte noch besser verstehen, dass wir noch mehr über seine Werke staunen. Und dass wir im Schauen auf ihn hingezogen werden zu ihm immer mehr, sodass wir immer mehr verwandelt werden hinein in sein Ebenbild. Damit wir etwas sein zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und deinen Segen empfangen in Fülle. Das beten wir durch Jesus Christus. Amen. Also Jesus hatte gerade am Schlusstag des Laubhüttenfestes den dort versammelten Menschen sehr mutig gepredigt. obwohl er wusste, dass ihn die Oberen des Volkes nachstellten, ihn verhaften und töten wollten. Und er hatte nun die Menschen eingeladen, das haben wir am Ende der Predigt letzte Woche bedacht, dass sie zu ihm kommen sollten, um sich bei ihm füllen zu lassen, um bei ihm das zu finden, wonach unsere Seelen lechzen. Und das führt jetzt zu Diskussionen, zu hitzigen Diskussionen unter dem Volk, wer denn dieser Jesus wirklich ist, was es mit ihm auf sich hat. Und wir lesen hier konkret von drei verschiedenen Gruppen. Einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Das ist die erste Gruppe. Die zweite, andere sprachen, er ist der Christus. Und dann die dritte, wieder andere, sprachen, soll der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen? Nun, drei verschiedene Meinungen. Wer hat recht? Wer hat recht? Na, alle haben recht. Jesus ist der Prophet. Mose selbst hatte angekündigt im 5. Mose 18, Vers 15, ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Jesus ist dieser Prophet, dem wir gehorchen sollen. Er ist der größere und bessere Mose. Und natürlich ist Jesus der Christus. Darüber haben wir in den letzten Wochen immer und immer wieder nachgedacht. Die ganze Schrift bezeugt das. Später wird er erkannt und bezeugt als der Christus. Aber auch die dritte Gruppe hat recht. Denn die Schrift lehrt tatsächlich, dass Christus aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, kommen sollte. Wenn nun also alle drei recht haben, warum entsteht dann, wie wir dann hier in Vers 43 lesen, eine Zwietracht im Volk? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Weil alle drei Gruppen nur Halbwissen haben. Weil sie bestimmte Dinge richtig erkennen und andere Dinge aber noch nicht erkennen. Nicht? Die einen, die richtig erkennen, dass Jesus der verheißene Prophet ist, die erkennen nicht, dass er zugleich der Christus ist. Und andersrum, die erkennen, dass er der Christus ist, die verstehen nicht, dass der Christus zugleich der verheißene Prophet ist. Ja, dass in Jesus Christus sich tatsächlich alle Verheißungen, alle Gottesverheißungen erfüllen. Und die dritte Gruppe, die richtig erkennt, dass die Schrift tatsächlich lehrt, dass der Christus aus Bethlehem kommen soll und ein Nachfolger Davids sein soll, die erkennen einfach nicht, dass Jesus tatsächlich aus Bethlehem kommt. Also jede Gruppe hat im Prinzip in dem, was sie sagen, recht, sie erkennt Dinge richtig und doch führt ihre rechthaberische Grundhaltung und ihre Überzeugung, dass ihre Wahrheit die ganze Wahrheit ist, obwohl es nur eine halbe Wahrheit ist, dazu, dass sie in Streit miteinander geraten. Es ist in gewisser Weise so, als würde man so irgendwo, weiß nicht, in der U-Bahn zwei kleine Jungs reden hören, die sich über Jamal Musiala unterhalten. Jamal Musiala ist uns bekannt, nicht? Fußballer. Und der eine sagt, ja, der spielt für den FC Bayern. Und der andere sagt, nein, der ist deutscher Nationalspieler. Und dann kommt einer dazu und sagt, müssen deutsche Nationalspieler nicht deutsche Staatsbürger sein? Weil er verkennt, dass Musiala in Stuttgart geboren ist und eine deutsche Mutter hat, auch wenn man ihm den nigerianischen Vater deutlich ansieht. Und du stehst daneben und denkst dir, Leute, ihr habt alle recht. Streitet nicht. Das ist das Problem. Halbwissen gepaart mit einer besserwisserischen Einstellung führt leicht zu Streit. Das war damals bei Jesus so und das ist bis heute so. Und ich möchte uns das ganz bewusst auch als Gemeinde mitgeben und uns ins Gemeindeleben hineinsprechen. Immer mal wieder höre ich hitzige Diskussionen, zum Beispiel über die Frage, wie Menschen zum Glauben kommen. Ja, da betonen dann die einen, dass das letztendlich Gottes Werk ist. Das basiert allein auf seinem ewigen Ratschluss und seiner freien Gnadenwahl. Und sie verweisen dabei richtigerweise auf Epheser 1 und auf Römer 9. Andere sagen, oh, das ist eine ganz gefährliche Position. Und sie sagen, nee, Menschen müssen handeln, sie müssen Buße tun, sie müssen sich Jesus im Glauben zuwenden. Das ruft doch Jesus den Menschen zu in Markus 1. Und Gott will, dass allen Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das lesen wir im 1. Timotheus 2. Und dann entsteht eine Zwietracht in der Gemeinde. Ich persönlich höre das immer mal wieder. Man ordnet mich einem Camp zu, sagt, du bist Calvinist und meint damit, dass du ja nur das eine glauben kannst, weil das andere ja irgendwas ganz anderes sei. Und seht ihr, so entsteht manchmal eine Zwietracht, die damit zu tun hat, dass wir gefährliches Halbwissen haben. Beide Aussagen sind nämlich absolut wahr und biblisch. Und sie stehen vielleicht im ersten Moment für uns gefühlt in einem Spannungsverhältnis, aber das Problem ist nicht, dass das nicht gleichzeitig wahr ist, sondern dass unsere Erkenntnis nicht reicht, um das zu ergreifen. Wenn wir mit angemessener Demut zur Schrift kommen und bereit sind, weiter zu lernen, dann löst sich die Zwietracht auf. Das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir es nicht so machen wie die Menschen damals auf der Straße in Jerusalem, sondern dass wir mit einer offenen Bibel und mit Demut zu Gott kommen und voneinander und miteinander weiter lernen und so immer mehr verstehen, wer Gott ist und wie Gott handelt. Nun, das war damals nicht so. Im Volk gab es einen Streit darüber, wer Jesus wirklich ist. Die einen hatten dabei zumindest noch eine Hochachtung vor Jesus, nicht, weil sie ihn entweder als den Propheten anerkannten oder gar als den Christus. Aber dann gab es eben auch andere, die aufgrund ihres Halbwissens Jesus ablehnten. Sie wollten ihn ergreifen, den Feinden ausliefern, wie wir hier in Vers 44 lesen. Nicht, weil sie meinten, Jesus ist ein Hochstapler. Aber wir sehen hier, sie konnten es nicht. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass Jesus alles unter Kontrolle hat, selbst seine eigene Verhaftung. Die geschieht erst dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und so sehen wir dann auch, dass die ausgesandten Knechte zurückkehren wirklich zu denen, die sie ausgesandt haben, ohne ihr Werk getan zu haben. Damit sind wir schon im zweiten Teil der Predigt. Denn davon lesen wir ab Vers 45. In Vers 32 haben wir letzte Woche betrachtet, hatten wir gesehen, dass die hohen Priester die Knechte ausgesandt hatten in den Tempel, um Jesus zu verhaften. Er sollte ergriffen werden, ihm sollte der Prozess gemacht werden, er sollte getötet werden. Das war der Plan. Und hier lesen wir nun, wie die Knechte zu den hohen Priestern und Pharisäern zurückkehren. Vers 45. Die Knechte kamen zu den hohen Priestern und Pharisäern und die fragten sie: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten: Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Ich glaube, wir brauchen nicht ganz viel Fantasie, um uns die Situation vorzustellen. Die Knechte damals waren Menschen, die waren im Prinzip Leibeigene, die waren unter einer Autorität und diese Autorität, der war nicht zu spaßen. Ja, also wenn dir jemand sagte, das ist dein Auftrag, dann hattest du das besser zu tun, sonst konnte es dir sehr schlecht ergehen. Und von daher ist klar, dass die hohen Priester und Pharisäer wirklich völlig überrascht sind. Wie kann das sein, dass die Knechte nicht unseren Auftrag ausführen? Was ist denn in die Gefahr? Nun, hätten sie vielleicht sich noch vorstellen können, dass irgendeine Ausrede kommt, vielleicht so eine halbwahre Ausrede, wie da waren so viele Menschen, es war schwer zu ihm durchzukommen und als er fertig war, da ist er im Volk verschwunden und wir konnten ihn nicht ergreifen. Na, er hätte ja vielleicht Wege gegeben, das irgendwie noch zu rechtfertigen, warum er ihn nicht gebracht hat. Aber diese Knechte, die waren voller Ehrfurcht. Sie waren so in Staunen geraten über Jesus, über seine Worte, die so vollmächtig waren, die so voller Liebe und voller Weisheit und voller Wahrheit waren, dass sie einfach nur sagen konnten: Wir konnten ihn nicht verhaften. Wir konnten ihn nicht bringen. Wir haben noch nie einen Menschen gehört, der so geredet hat. Nur aus Sicht der Pharisäer ist die Sache klar. Ja, diese dummen Knechte hatten sich verführen lassen. Was für Idioten. Ja, verflucht, sagen sie nachher sogar. Und sie liefern dann zwei Argumente, warum Jesus ganz offensichtlich ein Verführer ist und warum diese Knechte sich haben einfach verführen lassen, warum sie einfach dumm sind. Ja, sie sagen, Vers 48, glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß, verflucht ist es. Ja, hier sehen wir die Pharisäer in Aktion. Nur dumme, ungebildete, schwache Menschen glauben an Jesus. Hast du das schon mal gehört? Ich war gestern bei einer Hochzeit, durfte eine Trauung halten, von einer relativ prominenten christlichen Familie, nicht hier in München, und kam dann nach der Trauung auch mit einigen Gästen ins Gespräch, wie ich das so typischerweise tue, und einer davon sah sehr adrett aus und ich sprach ihn an und er kam tatsächlich aus München und sagte mir dann, ja, ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie. Ich bin nämlich ein sehr erfolgreicher, hochgebildeter, erfolgreicher Unternehmer, wie sich dann herausstellte. Und sagte, deswegen glaube ich nicht an Jesus. Und ich habe gedacht, weißt du eigentlich, wie arrogant das gerade ist? Auf gut Deutsch sagst du mir, du Pastor, bist ja eigentlich total bescheuert. Ich hab's dir was gebracht, ich bin klug. Sorry. Als ich ihm dann meine Biografie erzählt habe, war er völlig verwirrt. Und ich erlebe das immer wieder. Und vielleicht erlebst du das auch, dass Menschen sagen, also wenn man an Jesus glaubt, wenn man die Bibel wirklich ernst nimmt, also sorry, dann schalt doch mal dein Hirn ein. Das ist doch was für die Schwachen. Ja, wenn es dir irgendwie weiterhilft, okay, wird dann so ein bisschen verächtlich gesagt. Das ist der erste Vorwurf, den die Pharisäer den Knechten entgegenbringen. Die sagen, wenn ihr so gebildet wärt wie wir, dann würdet ihr nicht glauben. Und der zweite Vorwurf, der ist dann sehr pauschal, nicht? Die einfachen Leute, das Volk ist verführt, weil sie die Bibel einfach nicht gut genug kennen. Ja, das meinen sie letztendlich davon, wenn sie sagen, dass das Volk nichts vom Gesetz weiß. Auch solche pauschalen Vorwürfe kennen wir, oder? Immer wieder höre ich von Menschen, die Jesus ablehnen, die sagen, ja, ganz im Ernst, die Bibel kannst du doch nicht glauben. Die ist doch voller Widersprüche. Da sind lauter Fehler drin. Das sagen sie natürlich, ohne das belegen zu können. Und in der Regel sind Leute, die das behaupten, gar nicht so gebildet an diesem Punkt. Die haben sich gar nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Sie übernehmen das einfach so und sagen das einfach mal so. Sie haben in der Regel nicht wirklich darüber nachgedacht. Das ist einfach ein pauschaler Vorwurf, hinter dem sie ihre Denkfaulheit verstecken. Und deswegen, damit ich nicht arrogant oder anmaßend klinge, möchte ich dich einfach einladen. Wenn du heute hier bist und Jesus Christus noch nicht wirklich kennst und vielleicht bisher eher so auf dem Standpunkt stehst, naja, ich bin heute mitgekommen mit einem Freund, schön, dass der an Jesus glaubt, aber ich bin dafür zu klug, ich bin schließlich Wissenschaftler oder was auch immer dein Denken da gerade ist. Ich möchte dir wirklich Mut machen, geh mal den Fragen wirklich nach. Was wir als Christen, und ich würde sagen, diese Gemeinde ganz sicher ist keine denkfaule Truppe, die nach einer Krücke greift. Viele unter uns haben nach einem langen Prozess des Denkens und Forschens und Lesens letztendlich festgestellt, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist und dass Jesus wirklich der menschgewordene Gott ist. Ich möchte dir Mut machen, lass dich drauf ein. Gib dich nicht zufrieden mit irgendwelchen Pauschalurteilen, sondern geh der Frage nach. Da wirst du auch merken, dass die Argumente, die du bisher vielleicht so gehört und vielleicht auch geglaubt hast, einer sorgfältigen Überprüfung in der Regel nicht standhalten können. Dass die Kritiker des christlichen Glaubens oft tatsächlich ein Problem mit Jesus haben, weil sie erkennen, dass wenn er tatsächlich der ist, der er sagt, dass er ist, dass sie dann ihr Leben ändern müssen und das wollen sie nicht. Nun, wir sehen in den Versen 50 bis 51, dass auch in diesem Fall eine genauere Betrachtung die Thesen der Oberen und Pharisäer als falsch erweist. Wir hören Worte von Nikodemus, Vers 50. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihnen gekommen war und der einer von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Nun, Nikodemus ist uns bekannt aus Johannes 3. Kurze Erinnerung, da kam des Nachts dieser Mann, Nikodemus, der uns dort beschrieben wird, als ein Oberer im Volk. Nikodemus kam des Nachts zu Jesus, weil er wirklich wissen wollte, was es mit Jesus auf sich hat. Er erkannte, dass Jesus viel Weisheit, viel Erkenntnis hatte und er fragte Jesus, um zu erfahren, wie Menschen in das Reich Gottes kommen können. Und Jesus hatte ihm dann eine Antwort gegeben, die er erstmal nicht verstehen konnte, dass Menschen von Neuem geboren werden müssen. Aber Nikodemus war eigentlich das Paradebeispiel, oder ist das Paradebeispiel für einen Mann, der den Sachen auf den Grund gehen will. Der sich eben nicht mit irgendeiner Meinung abtut, sondern der zu Jesus selbst geht und sagt, okay, ich will wissen, was du zu sagen hast. Hier erwähnt Johannes nur, dass dieser Nikodemus also einer der Iren ist, also er ist ein Pharisäer, er ist ein Oberer des Volkes. So viel mal zu ihrer Behauptung, keiner von den Oberen, keiner von uns glaubt. Ah, was mit Nikodemus? Und dann lesen wir, dass Nikodemus die Pharisäer an ihre eigenen Gesetze erinnert. Eben noch haben sie gesagt, das Volk weiß nichts vom Gesetz. Und Nikodemus sagt, sag mal, steht nicht in unserem Gesetz. Habt ihr vergessen, was unser Gesetz eigentlich sagt? Die Pharisäer merken, dass Nikodemus mit seinen Worten ihre Scheinheiligkeit, ihr billiges Abtun von Dingen offenbar legt. Sie sind enttarnt. Und so tun sie das, was Menschen so oft tun, wenn sie merken, dass sie bloßgestellt sind, dass Dinge offenbar geworden sind. Sie greifen persönlich an. Sie greifen Nikodemus persönlich an. Sie machen aus ihrer Verachtung gegenüber den Galiläern dabei keine, das machen sie deutlich, dass sie die Galiläer verachten. Die Galiläer sind für die Menschen aus Judäa, Judäa ist im Süden, wo Jerusalem ist, nicht? Das ist so die Elite, da sind die ganzen Pharisäer, da sind die Oberen des Volkes. Galiläa ist im Norden, das ist so das Provinznest. Ne? Das sind so die Dorftrottel. Und das ist das, was sie im Prinzip zum Ausdruck bringen, wenn sie zu Nikodemus, von dem sie eigentlich wissen, woher er kommt, und sie wissen, er ist kein Galiläer, aber sie sagen, bist du auch ein Galiläer? Also gut Deutsch, bist du auch ein Dorftrottel? Und dann beenden sie den Dialog einfach, mit dem sie sagen, geh mal nach Hause und informier dich nochmal richtig. Ja? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Nur am Rande, aber ihr merkt, wir sehen wieder, wie wenig diese Oberen des Volkes, diese Pharisäer, die wahrscheinlich sehr klug waren, wie wenig sie wirklich nachgedacht haben. Nicht nur, dass sie eben verkennen, dass Jesus ja gar nicht ursprünglich aus Galiläa kam, sondern in Bethlehem geboren war. Sie verkennen auch, dass es sehr wohl Propheten aus Galiläa gab. Ja, ganz sicher wissen wir, dass beim Propheten Jona, der aus Galiläa kam, im Prinzip aus dem Nachbardorf, wo Jesus aufgewachsen ist, in Nazareth, und bei einigen anderen Propheten ist es nicht ganz eindeutig klar, wo die Orte, die als ihre Heimatorte beschrieben werden, waren, aber es ist gut denkbar, dass da noch weitere Propheten aus Galiläa kamen. Also wir sehen, die Oberen und Pharisäer sind schnell dabei, arrogant ein Urteil zu sprechen, aber wir merken, sie haben sich mit der Sache wirklich nicht auseinandergesetzt. Okay, das ist das, was unser Predigttext uns zeigt. Wir sehen, wie gefährlich Halbwissen ist, wenn es sich paart mit Besserwisserei. Und wir haben gesehen, wie leicht es sein kann, dass Menschen vorschnell und recht arrogant Dinge abtun, anstatt sich wirklich darauf einzulassen, zu fragen, was es mit Jesus auf sich hat. Aber was hat das jetzt konkret mit dir und mir zu tun? Wie können wir uns davor schützen, dass es uns genauso geht wie den Menschen, die wir hier treffen? Und wie können wir uns davor schützen von falschen Lehrern wie diesen Pharisäern, denn das waren Lehrer im Volk, nicht verführt zu werden? Nun, das bringt uns zum dritten Punkt in dieser Predigt. In gewisser Weise liegt der Schlüssel zu wahrer Erkenntnis in dem, wozu Nikodemus die Pharisäer aufruft. Er sagt in Vers 51, richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Also auf gut Deutsch, warte, bevor du dir dein Urteil bildest und höre erstmal auf Jesus und sieh seine Werke an. Und tatsächlich begegnen uns in Kapitel 7, in Johannes 7, in unserem Kapitel, Menschen, die Jesu Taten betrachten und die seine Worte hören. Und wir hören, zu welchem Urteil sie kommen. Letzte Woche schon haben wir in Johannes 7, Vers 31 gehört, aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Sie sehen seine Werke und sagen, das muss der Christus sein, denn da kann nicht ein anderer kommen, der noch mehr tun könnte als er. Sie betrachten seine Werke und erkennen ihn. Und wir haben von den Knechten gehört. Die sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Sie hören seine Worte und sie merken, der ist wahrhaftig jemand, der ganz anders ist als alle Menschen. Ihr Lieben, und so möchte ich uns einladen, Menschen zu sein, die auf Jesu Werke schauen, die auf seine Worte hören und sich dann ein informiertes Urteil bilden. Klar ist, die Menschen hier in Vers 31 und Vers 46, die haben auch nur ihre Meinungen kundgetan. Die können sich auch täuschen. Deswegen müssen wir die Bibel auftun und selbst hinhören und selbst hinschauen. Durch die Bibel können wir Jesu Stimme hören und durch die Bibel können wir Jesu Werke erkennen. Nur manche der Pharisäer und Oberen unserer Zeit sagen, das ist ja gar nicht so. Die trennen dann Jesus von der Bibel. Ich hatte diese Woche mit einem Freund ein Telefonat, der auf der Suche nach einer Pastorenstelle ist, und eine Gemeinde, die für ihn im ersten Moment ganz interessant aussah, die hat dann in ihrem Pastorensuchprofil beschrieben, dass sie gerade innergemeindliche Diskussionen haben über die Frage Jesus und Bibel. Und er hat ein bisschen nachgefragt und die haben gesagt, ja, es gibt Leute, die sagen, Bibel und Jesus quasi eins, man kann Jesus nur aus der Schrift kennen, und andere haben gesagt, nein, nein, wir müssen das ganz klar trennen, wir glauben an Jesus, aber nicht an die Bibel. Das ist eine These, die höre ich immer wieder. Diskussionen hatten wir im FEG Bundestag, ganz öffentlich. Ja, wir glauben an Jesus, nicht an die Bibel. Zur Dreieinigkeit, bei euch gehört wohl irgendwie die Bibel dazu. Also bei uns ist nur Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und da wird so getan, ich meine, das klingt ja irgendwie ganz nett, ne? Also natürlich glauben wir alle an Jesus. Und ja, die Bibel gehört nicht zur Dreieinigkeit, aber es ist eben komplett irreführend, weil wir so tun, als könnte man Jesus außerhalb der Bibel haben und die Bibel irgendwie zur Seite legen und sagen, wir haben Jesus. Das Problem ist, der Jesus, den sie dann haben, der entspricht oft mehr ihrem Wunschdenken als eben der Offenbarung Gottes. Denn der einzige Weg, wie wir Jesus wirklich kennen können, ist, indem er durch sein heiliges Wort zu uns spricht und indem wir sehen, wer er ist, wie er uns offenbart wird in der Heiligen Schrift. Also lieber Christ, dein Gottesbild und dein Verständnis von Jesus Christus hängt sehr davon ab, ob du deine Bibel liest. Wenn du dein Gottesbild, dein Verständnis von Jesus Christus einfach nur nimmst von dem, was du im Internet so findest, von irgendwelchen Leuten, dann setzt du dich komplett der Gefahr aus, dass alle möglichen Verführer dir alles Mögliche erzählen. Und das klingt vielleicht unheimlich gut und passt vielleicht genau zu deinem Lebensstil und fordert dich überhaupt nicht heraus. Aber das ist nicht der Jesus, der dich retten kann. Nun könnte man das so verstehen, dass ich jetzt sage, also, ihr braucht eigentlich keine Pastoren mehr. Ihr braucht keine Hauskreisleiter mehr. Ihr braucht nur eine Bibel. Du und die Bibel. Nun, das ist tatsächlich eine These, die ich auch immer wieder höre. Immer wieder wird mir das auch erklärt. Tatsächlich auch ab und zu von Gemeindemitgliedern, die mir sagen, dass sie meine Predigten so lange gut finden, wie ich das sage, was sie selber schon so sehen. Aber wenn es dem nicht entspricht, dann verwerfen sie es sofort. Weil sie sagen, ich habe ja meine Bibel. Und dann brauche ich keine Prediger und Lehrer. Und wenn ich das höre, dann muss ich an die Pharisäer denken. Die Menschen denken, die gefährliches Halbwissen hatten. Sie haben richtig erkannt, dass sie durch die Bibel die wesentlichen Dinge verstehen. Aber sie verstehen nicht, dass die Bibel ihnen sagt, dass Gott selbst Hürden und Lehrer eingesetzt hat, damit sie mehr verstehen können. Zum Beispiel Epheser 4. Gott hat Hürden und Lehrer eingesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Mit welchem Ziel? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also es gibt eine Daseinsberechtigung für mich. Und doch, Prediger, Lehrer, Bibelausleger sind nicht unfehlbar. Sie können ein großer Segen sein, wenn sie uns dabei helfen, die Bibel besser zu verstehen. Hier ganz konkret, wenn sie uns helfen, klar zu verstehen, wer Jesus Christus ist, was er getan hat, was er uns zu sagen hat. Und ich hoffe sehr, dass wir Prediger in dieser Gemeinde, der Gemeinde auf diese Art und Weise dienen, dass wir euch einfach helfen, Gottes Wort noch besser zu verstehen, Jesus Christus noch klarer zu erkennen. Aber letztendlich sind wir alle dazu aufgerufen, so wie einst die ersten Gläubigen in Beröa, von denen wir in Apostelgeschichte 17 lesen, das Wort zwar aufzunehmen, bereitwillig, aber dann die Schrift zu forschen, täglich, ob sich so verhält. Lieber Christ, das ist deine Verantwortung. Das ist deine Verantwortung hier in der Gemeinde. Sei hier bereitwillig, das, was gelehrt wird, zu hören und anzunehmen. Aber sei nicht naiv. Prüfe es anhand der Schrift, ob sich so verhält. Und ich möchte für einen Moment euch Teenager ansprechen. Wisst ihr, ich habe in den 16 Jahren, die ich hier in der Gemeinde bin, schon einige Teenager kommen und wieder gehen sehen, einfach weil sie von klein größer geworden sind und noch größer geworden sind. Und das ganz Traurige ist, dass ganz viele von ihnen irgendwann die Gemeinde verlassen haben. Obwohl sie in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind und das Evangelium gehört haben, Jesus Christus verkündigt bekommen haben. Aber irgendwann, und das ist ganz normal, gerade in eurem Alter, fangt ihr an, das, was die Eltern sagen, kritisch zu hinterfragen. Das ist gut und richtig so. Nur bitte verwerft den Glauben nicht, nur weil die Eltern vielleicht nicht mehr die Autoritäten in eurem Leben sind. Prüft. Geht zu Gottes Wort. Die Frage, wer Jesus ist, ist zu wichtig, als dass man das abtut als etwas, naja, das haben unsere Eltern so gesehen. Klärt für euch selbst, wer Jesus ist. Die Frage ist wichtiger, als ihr euch vielleicht gerade vorstellen könnt. Es ist alles entscheidend dafür, wie ihr euer Leben leben werdet und wo euer Leben enden wird. Und liebe Eltern, lasst das auch eine Ermahnung und eine Ermutigung für euch sein. Wir können unseren Kindern natürlich einfach ein paar Dinge einfach so sagen. Und da sind sie gewohnt, dass wir sagen, räum dein Zimmer auf, mach mal sauber, lern für die Schule. Kinder kennen das, Kommandos der Eltern. Und in gewisser Weise machen wir das manchmal vielleicht auch mit biblischen Aussagen so. Wir sagen, ja, geh halt in die Jungschar oder was auch immer, geh in den Kindergottesdienst. Aber ich hoffe, uns ist klar, irgendwann werden unsere Kinder das, was wir sagen, hinterfragen. Und die Frage ist dann, ob sie dann einfach den Glauben abtun als eine Meinung ihrer Eltern. Unsere Verantwortung ist, unsere Kinder mit hineinzunehmen in Gottes Wort. Damit sie Jesus selber hören. Seine Stimme ist deutlich überzeugender als unsere. Sein Werk selbst zu sehen, ist deutlich beeindruckender, als von uns etwas zu hören. Und die Schrift offenbart ihnen so viel mehr, als wir mit dem, was wir verstanden haben, weitergeben können. Deswegen lasst uns Menschen sein, die andere mitnehmen in die Schrift. Und wenn du sagst, ein Glück, ich habe keine Kinder mehr zu Hause. Es gibt genug Kinder im Glauben in der Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen, find jemand, dem du dabei helfen kannst. Investiere dich in Jüngerschaft. Die Jüngeren möchte ich ermutigen, wirklich zu sagen, wer ist da, der mit mir die Bibel lesen kann, der mir helfen kann, die Bibel noch mehr zu verstehen. Nicht, indem der mir alles sagt, was er glaubt, sondern indem er mit mir die Schrift aufmacht und forscht und ergründet. Und ihr, die ihr weiter und älter seid, stellt euch zur Verfügung. Ich bin sicher, Matthias Mockler freut sich über jeden, der sich meldet und sagt, ich möchte gern Jüngerschaft machen. Geht auf ihn zu, bietet euch an oder fragt nach. Oder geht zu Sammy, wenn ihr noch im Kinder- und Jugendbereich seid. Wir alle brauchen das. In unserem Bibeltext sehen wir Nikodemus. Nikodemus ist wirklich für mich der Held in diesem Text. Jesus taucht ja hier nicht auf, Jesus ist immer der Held. Aber Nikodemus ist der eine der Pharisäer, der des Nachts zu Jesus gegangen ist, noch ein bisschen schüchtern, wahrscheinlich erst in der Dunkelheit, aber er ist zu Jesus gegangen, weil er wissen wollte, was wirklich wahr ist. Und Nikodemus ist der, der uns hier sagt, nicht einfach ihn abtun, nicht einfach verwerfen, sondern hören, was er zu sagen hat und schauen, was er tut. Und Nikodemus taucht im Johannesevangelium noch ein drittes Mal auf. Nach Jesu Kreuzigung. Er weiß der Jesus die letzte Ehre. Wir sind uns ziemlich sicher, dass Nikodemus zum Glauben gekommen ist. Dass er Jesus Christus nachgefolgt ist. Warum? Weil er bereit war, wirklich hinzuschauen und zu schauen, was ist das Werk Jesu? Und hinzuhören, was sind die Worte Jesu? Und so möchte ich heute auf etwas ungewöhnliche Art und Weise enden. Ich möchte uns einfach einige Bibelverse lesen. Erst einige Bibelverse über das Werk Jesu Christi. Alle aus dem Johannesevangelium, alles Worte, die wir im Laufe der langen Predigtserie durch das Johannesevangelium schon gehört haben oder noch hören werden. Wir lesen über Jesus Christus: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir lesen, wie Johannes der Täufer verkündet: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wir hören das Zeugnis: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir lesen dann später: Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn. Es war aber an der Stätte, heißt es dann später, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus. Dann heißt es weiter: Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Am Abend aber dieses ersten Tages, heißt es dann später, der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn erkannten. Ihr Lieben, die Schrift bezeugt uns, dass Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist, um das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen. Und dann den Tod stellvertretend für uns zu sterben, den wir verdient gehabt hätten aufgrund unserer Sünden, als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Die Bibel zeigt uns, wie er planvoll in den Tod geht und sein Leben gibt und wie er den Tod überwindet, am dritten Tage aufersteht, dass er der lebendige Herr ist. Ich hoffe, du kennst diesen Herrn. Ich hoffe, du weißt um sein Werk, um das, was er für dich getan hat. Aus Liebe. Und lieber Christ, hör nicht auf, das Werk Jesu zu betrachten und zu staunen und dir jedes Mal wieder deutlich zu machen: So sehr hat er mich geliebt. So sehr liebt er mich. Ihm will ich dienen, für ihn will ich leben, ihm will ich vertrauen und auf seine Stimme will ich hören. Und so möchte ich zum Abschluss noch Jesu Stimme erklingen lassen und seinen Worten Raum geben. Jesus Christus spricht: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, so ist es unser Gebet, dass du diese Worte tief in unsere Herzen schreibst. Dass wir noch mehr erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist. Was er für uns getan hat. Wie selbstlos und hingebungsvoll er uns geliebt hat. Wie demütig er war, sein Leben zu geben am Kreuz für uns. Öffne uns immer wieder neu die Augen, dass wir erkennen, er ist wirklich der lebendige Herr. Wir beten nicht gegen die Zimmerdecke, wir beten zu einem lebendigen Gott. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du uns verheißen hast, dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Und danke, dass dein Wort lebendig und kräftig ist und dass du durch dein Wort noch heute zu uns sprichst. Öffne uns die Herzen, dass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. Herr, und so bete ich, dass die unter uns, die dich noch nicht erkannt haben, dich erkennen und zu dir kommen, glauben und Leben finden bei dir. Und ich bete für uns, die wir dich kennen, dass wir weiter gestärkt werden in unserem Vertrauen auf dich, dass wir für dich leben, dass wir auf dich vertrauen und nicht auf all das, was diese Welt erzählt. So beten wir in Jesu Namen. Amen.